Es ist schön, wieder hier zu sein bei euch. Wir waren letztes Jahr hier und wir möchten danken auch dem Pastor Jakob und seiner Frau. Wir sind immer sehr gerne hier, unsere Gemeinde. Wir beten für euch. Wir haben mit Wohlwollen gehört von Waldemar, dass es ihm gut geht. Und ja, wir sind gerne hier. Wir können nur sagen, dass wir als Gemeinden heute die Bibel treu sind, die probieren, dem Herrn nachzufolgen, dass das natürlich weniger wird auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wir brauchen einander. Und solche Dienste, wo man, wir kommen hierher, vielleicht der Jakob predigt für mich einmal, wenn ich nicht da bin, es ist eine wunderbare Sache und es ist wirklich schön hier zu sein. Wir haben einige von euch schon in unser Herz geschlossen. Und na gut, lasst uns noch mal aufschlagen, Lukas 7. Na gut, ihr habt schon gehört, ich bin kein richtiger Deutscher, ich bin schon Schweizer und ich gebe mir Mühe, dass ihr das gut versteht. Falls ihr Mühe habt, ihr müsst einfach irgendwie mit dem Kopf etwas machen, so ich verstehe, dass niemand mehr zuhört. Ja? Und das ist schon wichtig. Na gut, Gottes Wort ist etwas Wichtiges und wir möchten heute Lukas 7, Vers 1 lesen, zusammen. Lukas 7, Vers 1. Wir sind eine kleine Gemeinde in Steinhausen und Führermoos und wir lieben den Herrn. Und als kleine Gemeinde, wir haben heute den Titel Glaube, eine vergehende Tugend. Und es ist tatsächlich so, dass heute Glauben von neuen geborenen Christen, obwohl das Fundament ist, obwohl das eigentlich ist, was jeder Christ sollte täglich anwenden, etwas ist, was immer mehr verloren geht unter uns von neuen geborenen Christen. Ich rede nicht unbedingt von Ungläubigen. Wir als Christen schauen oftmals zu Ungläubigen. Wir schauen zu Ungläubigen und sagen, es ist so schwierig, dass sie sich bekehren. Wenn wir als Christen keine wahre Überzeugung mehr haben, von was wir glauben und das leben und praktizieren, können wir nicht erwarten, dass die Welt plötzlich das tut, wo wir Christen Mangel haben. Und so Lukas 7, da haben wir ein gutes Beispiel von einem römischen Hauptmann. Und wir lesen das. Nachdem er aber vor dem Volk ausgeredet hatte, ging er gegen Kapernaum. Und eines Hauptmannes Knecht lag todkrank, den er Wert hielt. Der aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn, dass er käme und seinen Knecht gesund machte. Dass sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn mit Fleiß und sprachen, er ist es wert, dass du ihm das erzeigest. Denn er hat unser Volk lieb und die Schule hat er uns erbaut. Jesus aber ging mit ihm hinein. Da sie aber nun nicht fern von dem Hause waren, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht würdig geachtet, dass ich zu dir käme, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit, untertan, und habe Kriegsknechte unter mir und spreche zu einem, geh hin, so geh er hin, und zum anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht tue das, so tut er's. Da aber Jesus das hörte, verwunderte sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und da die Gesandten wieder nach Hause kamen, fanden sie den kranken Knecht gesund. Lass uns noch einmal beten heute Morgen. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, segne diesen Sonntagmorgen, möchte ich von ganzem Herzen anflehen, dass du durch meine Zunge heute sprichst zu dieser Gemeinde. Vater, ich möchte dich bitten, dass du Kraft schenkst. Vater, ich bitte dich, dass jeder irgendetwas heute hören kann, was er gebrauchen kann. Und ich möchte dir danken für diese Gemeinde. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest, dass du gerade auch dieses Fest, was kommt, dass du segnest, dass du schenkst, dass Menschen kommen von Reichenau, von Riedlingen, von der Umgebung. Und bitte dich, dass du der Gemeinde Glauben schenkst, dass sie diesen Dienst, was sie hier tun, nicht vergeblich ist, sondern dass es alles einen Wert hat. Und wir möchten das bitten in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Nun, wenn wir den Leib Christi heute anschauen, muss man sagen und kann man sagen, dass er immer mehr versäuert wird. Paulus hatte gesagt, ein wenig Sauerteig oder ein wenig versäuert den ganzen Teig. Und es gibt viele Gründe, warum man heute so weit gekommen ist. Aber wenn man es genau beobachtet, wenn man die Gemeinde genau beobachtet, ich bin 25 Jahre Christ und habe Gemeinden gesehen in der Schweiz, in Liechtenstein, in Österreich, in Deutschland, in Amerika, in Tschechien und so weiter und so fort. Und etwas, was ich durchs ganze Band hindurch sehe, ist, dass wir Christen heute hier sitzen in den Gemeinden und es fehlt das Fundament, wo alles angefangen hat. Wenn jeder von euch mal zurückdenkt an den Punkt, wo er sich bekehrt hatte, hat er gesagt, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Ich glaube, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist. Und wenn man das geglaubt hat, das ist der Punkt, wo wir gesagt haben, jemand ist von Neuem geboren worden. Und dieses Fundament ist nicht nur das Ende gewesen, sondern der Anfang von deinem Glauben. Und Glauben ist nicht etwas, das aufhört. Paulus sagte zu Timotheus, dass etliche von dem Glauben abtreten werden in den letzten Tagen. Und ganz unwichtig, ob man glaubt, ob wir in den letzten Tagen sind oder nicht, dass viele von dem Glauben abtreten, ist eine traurige Tatsache. Es ist nicht eine Tatsache, die man sich freuen kann oder eine Tatsache, wo man sagen kann, ja, sondern es ist eine reale Geschichte heute. Es ist heute so, dass wenn ich sage, dass Menschen von dem Glauben abtreten, dann rede ich nicht immer, dass man die Gemeinde verlässt. Ich rede nicht, dass man überhaupt nicht mehr irgendwie etwas in diese Richtung tut, sondern ich rede, dass sein Herz, dass vielleicht ihr Herz erkaltet ist. Vielleicht heute Morgen. Dass man hier sitzt in der Gemeinde Sonntag oder Mittwoch, man hört die Geschichten, man hört die Predigten, aber irgendwie, man liest die Bibel, aber irgendwie hat es keinen Einfluss mehr auf das Herzen von ihnen. Und wenn das so weit ist, wenn man so weit gekommen ist und das Herz ist erkaltet, ist irgendwann der Punkt, dass man für Christus sehr, sehr wenig tut. Und vielleicht die Bibel schon lange nicht mehr gelesen haben. Wie viele Menschen, wenn sie sie fragen, wann haben sie das letzte Mal die Bibel gelesen? Die Leute sagen, na, ich habe sie schon irgendwo zu Hause. Und was fehlt, ist Glauben. Nun, Menschen wie Adoniram Judson, ich weiß nicht, ob Sie von ihm gehört haben, Adoniram Judson ist in unserer Gemeinde, ich spreche viel von ihm, Adoniram Judson ist ein Mensch, den ich als Vorbild habe. Und er ist ein Mann, der ging in ein Land wie Burma oder Birma oder Myanmar, wie es heute heißt. Und wenn Sie einmal im fernen Osten waren, werden Sie verstehen, das sind Länder, die sind sehr gottlos. Das sind Länder, die sind sehr schwierig. Ihre Gesetzgebung ist ganz anders wie bei uns. Bei uns können Sie frei Ihren Glauben leben. Es gibt keine große Einschränkung. Vielleicht gibt es ein bisschen Schande, gut. Vielleicht sagt der eine oder andere in einer Schule oder wo man arbeitet, dass man nicht so angesehen ist, weiß ich nicht. Aber in Burma ist es so, wenn sie dort das Evangelium bringen, dass sie unter Umständen heute noch ihr Leben dafür lassen können. Und Adoniram Judson war ein Mann, der hatte mit seiner Frau gekämpft, dass Menschen überhaupt nur schon verstanden, dass es einen Gott gibt, verschweige denn, dass sie Jesus Christus aufnahmen. Er musste 7 Jahre warten, bis die erste Seele sich bekehrte. Nun vielleicht, ich weiß nicht, wenn das letzte Mal war, wo sie hier in der Gemeinde konnten dieses Wunder sehen, dass ein Mensch sich bekehrte, aber 7 Jahre ist eine lange Zeit. Und er hat die Bibel in Burmesisch übersetzt und nach 15 Jahren kam er in ein Gefängnis, in ein sehr brutales Gefängnis. Ein paar Jahre später ist seine erste Frau gestorben in Burma. Davor hat er schon bereits 2 Kinder, die ihm verstorben sind, ging zurück, heiratete eine zweite Frau, hatte wiederum ein paar Kinder mit dieser Frau. Auch diese Frau starb in Burma, auch ihre Kinder, 3 weitere Kinder starben. Am Ende hatte Adoniram Judson 3 Frauen in Burma verloren, alle sind ihm gestorben und 5 von 7 Kindern. Nun. Und wie kann es sein, dass dieser Mann am Ende selber in Burma stirbt? Nicht mit einer großen Gemeinde, nicht mit einem wunderbaren Gebäude, sondern nur im Glauben das zu tun, was Gott ihm sagte, dass er tun sollte. Und das ist, was ich spreche, das ist, was heute immer mehr fehlt. Unabhängig, wie alt man ist. Das Problem heute ist, wir sind Menschen, die schauen auf Resultate. Wenn wir keine Resultate mehr sehen, wenn wir keine Veränderung sehen, wenn wir keine Bekehrungen sehen, dann verlässt uns schnell der Mut, die Energie, um weiter voranzugehen. Wir sagen, wie kann das Gottes Wille sein, wenn ich nicht diese Resultate sehe? Ich bin... Neben dem, dass ich Theologie studiert habe, habe ich ein kaufmännisches Diplom. Ich bin kaufmännischer Angestellter lange Jahre gewesen. Und wenn Sie in diesem geschäftlichen Bereich tätig sind, schauen Sie immer wieder an, funktioniert das, was man tut oder nicht. Und eines, was ich gelernt habe im Dienst des Herrn, ist, man kann die Gemeinde oder Predigt oder mit Menschen eine Beziehung bauen und mit ihnen über den Herrn reden, nicht behandeln wie ein Geschäft. Das geht nicht. Weil es gibt einen Faktor und das ist Zeit. Wenn man heute keine Zeit mehr hat im Dienst des Herrn, und ich meine nicht unbedingt, ob sie jetzt Prediger werden oder Diakon oder irgendwas oder Ältester, sondern ich spreche von jedem Einzelnen. Was sie jeden Tag tun. Ein Wunsch für mich, für unsere Gemeinde ist, dass unsere Gebetsliste von ungläubigen Menschen wächst. Das bedeutet, dass wir eine Beziehung haben mit ungläubigen Menschen. Das bedeutet, dass Menschen hören von dem Evangelium der Gnade Gottes und wir sie für sie beten, jahrelang. Mein Großvater hat sich bekehrt, als er 27 war und betete für seine Familie, für seine Frau und für seine Kinder 40 Jahre lang. Am Ende seines Lebens kamen 5 von 7 Kindern zu der Gnade Gottes. Seine Frau bekehrte sich. Seine Schwager und Enkel bekehrten sich zu dem Herrn. Und er starb. Wenig später drauf. Aber er hatte noch eine kleine Frucht gesehen. Aber das ist nicht immer der Fall. 2. Korinther 5, Vers 7 sagt, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und Paulus gibt der Gemeinde einen klaren Auftrag und das ist, wandelt im Glauben. Es ist nicht alles, was man sieht. Wenn man nur danach geht, was man sieht, wird man niemals wirklich im Glauben wachsen. Und darum sage ich noch einmal, es ist eine vergehende Tugend. Wir machen uns Sorgen über Sorgen, wir geben auf, links und rechts sieht man Christen, die entweder, oder sie gehen wie ins Fleisch und fangen an, fleischliche Dinge zu tun, damit irgendwie noch mehr Menschen in die Gemeinde kommen. Ich bin überzeugt, dass Jakob, genauso wie ich, mit dieser Frage oft konfrontiert wird. Wenn Sie hier eine Band anstellen und anfangen, irgendwelche komischen Instrumente zu benutzen, die nicht zur Ehre Gottes ist, mit irgendwelchen Liedern, die nicht zur Ehre Gottes sind, werden Sie wahrscheinlich wachsen. Nur es ist nicht Wachstum, der durch Glauben geschehen ist. Es ist nicht Wachstum, der bleibt. Eine große Gemeinde ist nicht immer ein Segen Gottes. Genauso wenig wie, dass man das Gefühl hat, dass wenn alles läuft in ihrem Leben, so wie sie es möchten, das immer der Segen Gottes ist. Wenn das so wäre, wäre Adoniram Judson kein Mann gewesen, der den Segen Gottes auf seinem Leben hatte. Und ich glaube, er ist es. Viele von Ihnen kennen sicher Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand ist ein großer Begriff in unseren Breitengraden. Richard Wurmbrand war ein Mensch, der musste viel leiden für seinen Glauben. Aber können wir ehrlich sein, er hatte oftmals mehr Glauben, als wir heute noch haben. Wenn ich dieses Buch lese von Richard Wurmbrand, dann denke ich selber, ich schäme mich manchmal für den Glauben, den ich habe. Und genau das ist, was heute fehlt. Und das ist, was ich heute Ihnen bringen möchte. Wenn wir in Lukas 7, Vers 7 noch einmal kurz anschauen, Lukas 7, Vers 7, das Erste, was ich heute Morgen sagen möchte, ist, man muss Glauben haben in sein Wort. Die Bibel sagt in Lukas 7, Vers 7, darum habe ich auch mich selbst nicht würdig geachtet, dass ich zu dir käme, sondern sprich ein Wort. So wird mein Knecht gesund. Der römische Hauptmann war ein Mann, der in das Wort des Herrn vertraute. Er war ein Mann, der sagte, wenn er ein Wort spricht, ein einziges, reicht das und ich weiß, dass mein Knecht gesund wird. Können Sie heute Morgen hier sitzen und sagen, wenn Christus ein Wort spricht, glaube ich dem? Egal was er sagt, ich mache mir keine Sorgen. Ich werfe meine ganzen Sorgen auf ihn. Lass uns kurz 1. Thessaloniker 5, Vers 24 aufschlagen. 1. Thessaloniker 5, Vers 24. Wenn wir als Christen die Bibel nicht mehr lesen, oder nicht mehr so ernst lesen, woher wollen wir wissen, was Gott sagt? In seinem Wort. Weil das ist, was er uns hinterlassen hat. Er hinterließ uns die Bibel, sein Wort, jedes einzelne Wort, damit wir davon gebessert werden können, damit wir davon ermahnt werden können, damit wir davon gestraft werden können. Diese Woche hat unsere Gemeinde etwas erlebt, wo wir einen Standpunkt oder etwas gesagt haben, was in der Bibel stand, und es wurde gesagt, ja, Sie müssen ein bisschen mehr Toleranz haben. Na, ich möchte Ihnen etwas erklären. Tolerante Menschen sind tolerant mit allen, nur nicht mit Leuten, die nicht tolerant sind. Na, das ist ja ein schwieriger Satz. Man ist tolerant mit allen Menschen, die tolerant sind, nur nicht mit denjenigen, die nicht tolerant sind. Wissen Sie, dass Gott, der Vater, nicht immer alles einfach akzeptiert? Straft Gott Sünde oder nicht? Wenn ich auf sein Wort vertraue und glaube seinem Wort, tue ich gewisse Dinge nicht, weil ich weiß, was die Konsequenz davon ist. Genauso wie ich gewisse Dinge tue, weil ich weiß, was die Konsequenz davon ist. Und das ist Glaube. 1. Thessaloniker 5, Vers 24. Getreu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Jeder von euch geborener Christ ist gerufen, ein Botschafter zu sein von Jesus Christus. Jeder von euch geborener Christ ist gerufen, ein Knecht Christi zu sein. Jeder von euch geborener Christ ist berufen, in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde zu sein, den Herrn anzubeten und mit dieser Gemeinde den Willen des Herrn zu tun und mit dieser Gemeinde den Menschen zu erklären, was wir überhaupt glauben. Darf ich Sie fragen, kennen Sie Menschen in Ihrem Leben, die Christen sind und nirgends, irgendwo hingehen? Nirgends? Sie sind sozusagen, man nennt sie Solo-Christen, oder sie hören, jemand hat mir mal gesagt, ich brauche keine Gemeinde, ich höre nur auf den Heiligen Geist. Okay, das ist schön. Aber warum hat Gott die Gemeinde gemacht? Warum steht es in der Bibel so, dass Menschen in eine Gemeinde gehen sollten? Ich möchte kurz 2. Korinther 9, Vers 8 aufschlagen. Glaube in sein Wort hat zu tun mit der Praxis. Es hat zu tun mit dem anzuwenden, was in diesem Wort steht. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, als ich mit 16 gerufen, das Evangelium zu predigen, habe angefangen Theologie zu studieren, habe in Gemeinden gedient, wie ich nur konnte, habe später meine Arbeitsstelle aufgegeben, um in einer anderen Gemeinde in Heidelberg zu dienen. Und alles, was ich hatte, war sein Wort. Mehr nicht. Sein Wort. Ich hatte keine große, irgendwelche Engel vom Himmel, die herkamen, mit mir sprachen. Ich hatte sein Wort. Und ich glaube, dass sein Wort genau noch so gültig ist, wie es war, als es geschrieben wurde. 2. Korinther 9, Vers 8. 2. Korinther 9, Vers 8. Ich sage Ihnen ehrlich, ich stehe heute hier und muss sagen, wenn ich alles gewusst hätte, mit 16 oder mit 20 oder mit 24, was ich heute weiß, was es bedeutet, ein Prediger von der Gnade Gottes zu sein, ich bin ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich es getan hätte. Ich habe vor 4 Wochen erlebt, wie ein Mensch starb, den ich sehr liebte von ganzem Herzen, den ich eine Beziehung aufgebaut habe. Ich habe mit ihm gesprochen über den Herrn. Ich probierte ihm zu zeigen, dass Atheismus falsch ist, dass es einen Weg gibt in den Himmel. Und schlussendlich hat er Jesus Christus abgelehnt, starb und wahrscheinlich ist er heute in der Hölle. Und das ist ein schwerer Gedanke. Das ist ein sehr trauriger Gedanke. Aber Glaube diktiert mir, dass es weitergeht, dass es immer noch Menschen gibt da draußen, die ihn hören müssen. So, was ich heute möchte Ihnen sagen ist, die Bibel sagt, getreu ist der, der euch ruft, er wird es auch tun, unabhängig wie viele Menschen in dieses Kirchengebäude kommen am Sonntagmorgen. Vorher hat er gesagt, dass jemand bereits sich angemeldet hat. Man preist den Herrn. Ich hoffe, jeder hat dafür gebetet. Und hoffentlich beten Sie weiterhin, dass vielleicht diese Person sich bekehrt. Wie wunderbar wäre es zu hören in dem 65-jährigen Fest hat sich jemand bekehrt. Durch das Gebet der Heiligen, durch das Gebet von neuen geborenen Christen, weil sie immer noch glauben, dass sein Wort wahr ist. 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber kann machen, dass er allerlei Gnade unter euch reichlich sei, dass ihr in allen Dingen volle Genüge habt und reich seid zu allerlei guten Werken. Wenn Sie den Zusammenhang lesen, hat es zu tun mit Freude geben. Christen tun heute das nicht mehr so praktizieren, weil sie keinen Glauben haben. Wenn der Herr mir aufs Herz legt, etwas zu geben, einem Missionar, einem Prediger, in die Gemeinde, und ich tue das von ganzem Herzen, und er mir sagt, dass er für mich sorgen wird, glauben wir daran? Glauben wir, dass das stimmt, was in seinem Wort gesprochen wird? Sieh, der Hauptmann, ein römischer Hauptmann, der nicht jeden Sonntag in die Gemeinde gehen konnte, der nicht jeden Mittwoch eine Bibelstunde hörte, glaubte an sein Wort. Ohne irgendwelche Fragezeichen. Humanismus ist etwas, was in unseren Herzen sehr groß ist. Wir tun oftmals Gottes Wort ein bisschen überdecken mit irgendwelchen menschlichen, fleischlichen Argumenten. Wenn Sie zu einem konfrontiert werden, und egal wie lange man Christ ist, das ist etwas, was nie aufhören wird, weil das ist der Kampf zwischen diesen beiden Naturen. Sie werden immer wieder konfrontiert werden mit der Tatsache, folge ich Christus nach und der Bibel oder folge ich meinem Fleisch, meinem Herzen. Wissen Sie, was die Bibel sagt über das Herz? Es ist ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Und was sagt die Welt? Die Welt sagt heute den Kindern, höre auf dein Herz. Besser nicht. Wer war schon einmal verliebt? Okay. Wer hat die Person, all diese Menschen, wo er verliebt war, geheiratet? Hoffentlich nicht. Amen. Hoffentlich nicht. Ich nicht. Nun, Sie sagen, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Ihr Herz Sie betrügt manchmal. Liebe ist eine Entscheidung, nicht ein Gefühl. Das Gefühl kommt nachher. Leute laufen heute herum und sagen, ich bin verliebt. Und ich denke, okay, wir reden in ein paar Jahren. Ob du immer noch da verliebt bist. Meine Frau und ich, wir gehen manchmal irgendwo hin. Wir waren in Wien letztes Jahr und wir sahen die jungen Leute, 18, 17, Hand in Hand miteinander laufen und so süß und all das Zeug. Und wir sagten einander, ich möchte gerne wissen, wie sie in 5 Jahren, mit wem sie dann zusammenlaufen. Ich habe geheiratet mit 21 und ich bin immer noch mit meiner Frau zusammen. Das ist, wie es sollte sein. Amen. Und jeder, der verheiratet ist, weiß, dass nicht immer die ganze Ehe, immer alles perfekt läuft, oder? Wissen Sie warum? Wegen mir, wegen meiner Frau, wegen Ihnen. Wir sind Sünder, wir haben unsere Probleme. Aber der Glaube in sein Wort, wer eine Frau findet, findet etwas Köstliches und bekommt ein Wohlgefallen vom Herrn. Eine Frau für das ganze Leben. Das ist, was die Bibel sagt. Und wie tun es die Menschen oftmals heute interpretieren? Einen Mann oder eine Frau, solange es funktioniert. Und wir uns nicht auseinandergelebt haben. Wo kommt das in der Bibel vor? Hat nicht Gott gesagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden? Wer sind wir und scheiden etwas, was Gott zusammengefügt hat? Und Glaube in sein Wort sagt, ich folge dem nach. Johannes 5, Vers 39 sagt, suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben drin, und sie ist, die von mir spricht. Schaust du auf dieses Wort, was die Bibel sagt? Wenn alles gut läuft, ist das ganz einfach. Aber was ist, wenn es schwierig wird? Was ist, wenn es schwierig wird in ihrem Wandel mit Christus? Und sie lesen die Bibel, sie gehen und suchen in der Schrift und schauen, was sagt die Bibel über dieses Thema. Und sie stehen bei der Bibel, auch wenn alle Menschen sie verlassen. Paulus sagte am Ende seines Lebens, alle haben mich verlassen. Demas hat diese Welt lieb gewonnen. Aber ich habe Glauben gehalten. Ich habe den Lauf vollendet. Dieser Mann, dieser Hauptmann hat den Menschen geschickt, um mit dem Herrn zu reden. Wissen Sie, dass Gott heute, kommen Sie kurz zu Epheser 4, Vers 11. Epheser 4, Vers 11, heute Morgen, Epheser 4, Vers 11. Gott hat gewisse Menschen geschickt in ihr Leben und sie haben die Bibel, wo sie diese Menschen prüfen können, die ihnen predigen. Sie haben einen Pastor, preist den Herrn für einen Mann, der sein Leben und seine Frau, der sein Leben aufgegeben hat. Und ich denke, er hätte gute Trompetenspieler werden können, richtig? Nein, er spielt schon gut. Besser als ich. Meine Gemeinde hat sich jetzt gerade, alle haben was, schön. Wenn ich spiele, sagen die Leute, oh bitte, hör auf. Ich bin noch nicht so weit. Nun, vielleicht hätte er guter Trompetenspieler werden können. Irgendwo im Wiener Symphonieorchester und er wäre da gestanden. Da war. Und sie hätten niemand. Gott schickt Prediger, damit sie von Gottes Wort hören können. Die Frage ist, hören wir darauf? Wie kommen wir am Sonntagmorgen in die Gemeinde? Wissen Sie, warum heute Glauben eine Tugend ist, die im Vergehen ist? Weil es sind Menschen, die in die Gemeinde kommen am Sonntagmorgen, kalt, sich nicht vorbereiten. Oftmals sind sie bis 2-3 Uhr morgens noch am Party, junge Leute, und kommen am Sonntag halb mit diesen komischen Augen, so dieses, oh, guten Morgen, muss einen Kaffee haben. Und dann hören sie zu und sie sehen alle schlafen. Man muss irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist der Grund übrigens heute, warum sie diese klassischen Gottesdienst, wie es in der Bibel steht übrigens, nicht mehr haben. Heute haben sie eine große Show rundherum um den Gottesdienst, ein riesen Rambazamba, ein Geplänker. Aber wer spricht noch die Wahrheit von der Bibel? Ist der Prediger ihnen einmal auf die Füße gestanden? Wenn das so ist, preis Gott, da haben sie einen guten Prediger. Wenn sie einen Prediger haben, der ihnen nur das sagt, was sie gerne hören, dann haben sie einen Prediger, nach dem ihnen ihre Ohren jucken, sagt Paulus. Glauben wir deinem Wort oder glauben wir uns selbst? Jakobus 1,22 sagt, seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein. Man kann niemals ein Täter werden, wenn man nicht vertraut auf das, was Gott in seinem Wort sagt. Kommen wir zurück zu Lukas 7, Vers 7. Lukas 7, Vers 7. Und ich möchte kurz das zweite Punkt zeigen. Der erste Punkt war ganz klar, glaube in sein Wort. Und zwar sein gepredigtes Wort, wie auch sein geschriebenes Wort. Der zweite Punkt ist, glauben in Gottes oder in die Fähigkeiten von Jesus Christus. Lukas 7, Vers 7. Der Hauptmann sagt, darum habe ich auch mich selbst nicht würdig geachtet, dass ich zu dir käme, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Der Hauptmann glaubte nicht nur seinem Wort, er hatte vollkommenes Vertrauen in die Fähigkeiten von Jesus Christus. Er hatte keinen Zweifel, dass Jesus Christus nicht fähig ist, zu tun, was er versprochen hatte. William Carey war ein englischer Missionar in Indien. Und William Carey sagte, erwarte große Dinge von Gott, tue große Dinge für Gott. Große Dinge bedeutet nicht immer, was wir vielleicht denken. Große Dinge bedeutet, treu zu sein, bis dass der Herr Jesus Christus kommt oder Gott sie nach Hause holt, weil sie gerade gestorben sind oder entschlafen, wie die Bibel es sagt. Große Dinge. Ein Zeichen dieser Zeit ist, dass die Christen sich immer billiger verkaufen. Ich sage nicht, dass sie fähig sind, ich sage, dass Jesus Christus fähig ist, durch sie gewisse Dinge zu tun. Und wenn wir kein Vertrauen haben in was Christus gesagt hat, dass er tut, und wir uns so kurz binden, wie will der Leib Christi wirklich noch wachsen im Glauben? Wissen Sie, wie eine Gemeinde im Glauben wächst? Indem jeder Einzelne arbeitet und sagt, ich möchte weiterkommen in dem Herrn Jesus Christus. Wenn man jemand ist, der einfach sitzt und sagt, mir ist alles gleich, der Prediger ist geistig, ich bin geistig am Sonntagmorgen und am Mittwochabend. Und wenn der Prediger mich auf dem Parkplatz sieht bei Aldi. Nein. Wir leben für den Herrn in jedem Moment von unserem Leben. Eigentlich. Hebräer 11, Vers 1. Hebräer 11, Vers 1. Wir haben in der Vorlesung, kommen Sie kurz zu Hebräer 11, Vers 1. Lass uns kurz Hebräer 11, Vers 1 aufschlagen. Wir haben heute in der Vorlesung gesehen von Menschen, die geglaubt haben. Menschen, wo gestanden ist, sie haben Königreiche bezwungen. Das ist die evangelikale Kirche in Riedlingen, richtig? Wie? Evangelische Freikirche, okay. Evangelische Freikirche. Warum evangelische Freikirche? Weil sie sind Menschen, die auf das Evangelium vertrauen und glauben, dass das Evangelium Brücken schlägt. Wir sind keine Rebellen. Wir sind Menschen, die probieren, Menschen zu erzählen von Jesus Christus. Und zusammen probieren wir, Gottesdienste zu haben, einander zu haben, damit wir nicht irgendwie entmutigt werden. Oder wenn wir entmutigt sind, dass wir einander haben. Nun, Hebräer 11, Vers 1 sagt, es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht, des, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Jemand sagt mir, wenn Jesus Christus nach unten kommt, glaube ich, dass es ihn gibt. Das ist kein Glaube. Das ist kein Glaube. Glaube ist, ich habe es nicht gesehen, aber ich vertraue dir. Als ich meine Frau geheiratet habe, meine Frau ist Amerikanerin, wir hatten nicht eine lange Beziehung. Ich glaube, dass ein Mann und eine Frau nicht sollten zusammenwohnen, bevor sie heiraten, weil die Bibel es sagt. Ich glaube, dass zwei Menschen, die heiraten, danach sollen füreinander sein, aber nicht davor. Und so Leute haben mir damals gesagt, aber man kauft die Katze auch nicht im Sack. Manche von unseren Sprichwörtern sind schon lustig, oder? Ich kaufe nicht die Katze im Sack. Ich habe noch nie eine Katze gekauft. Ich weiß nicht, ob man sie im Sack überhaupt kauft. Die meisten Katzen, die ich kenne, kommen irgendwie auf meinen Garten. Ich kann nichts dagegen tun. Ich vertraute seinem Wort und in Gottes Fähigkeiten. Und die Tatsache ist, dass weil wir das taten, im Glauben gegangen, haben wir geheiratet. Und das ist, was heute fehlt. Es ist im Nichtschauen, man sieht es nicht. Sie könnte mir sagen können, ich bin das und ich bin jenes und ich kann das und jenes. Ich kann kochen, ich kann bügeln, ich kann alles machen. Und dann hätte es rauskommen können, dass sie gar nichts kann. Genauso wie bei mir. Wäre möglich, oder? Weil ich habe sie so gut, habe ich sie nicht gekannt. Ja. Tatsache ist, ich liebe meine Frau von ganzem Herzen. Weil ich glaube, sie ist ein Geschenk vom Herrn für mich. Und ich glaube, wenn sie links schauen und ihren Mann oder ihre Frau ansehen, oder rechts, haben sie eine Person, die Gott ihnen gegeben hat. Hoffentlich. Jesus Christus hat gesagt, er kennt jede einzelne Haar, jedes einzelne Haar auf unserem Kopf. Er weiß genau, wie viel wir haben. Haben Sie mal probiert, sie zu zählen? Als ich jung war, habe ich es probiert, sehr jung. Ich war 10, ich habe das gelesen in der Bibel und dachte, mal schauen, 1, 2. So gut kennt uns Gott. Seine Fähigkeiten sind so groß, er weiß ganz genau, was wir brauchen. Es gibt immer eine Situation, wo sie in eine Lage kommen, wo sie nicht mehr weiter können. Und oftmals sagt man, ich kann nichts mehr tun, ich weiß nicht mehr, was ich tun kann. Eine Waffe, die jeder von euch geborene Christ hat, die er immer hat und niemals verliert, solange er einen Atem hat, und sogar dann, ist Gebet. Nicht wahr? Ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß, was ich tun kann. Beten. Aber sie verstehen mich nicht, ich habe so viel Sorgen. Ich kann nur eines sagen, beten Sie und werfen Sie alle Sorgen auf ihn. Und glauben Sie seinen Fähigkeiten, denn er sagt, denn er sorgt für euch. Eigentlich hätte ich sagen können, das Gebet ist eine Tugend, die im Vergehen ist. so beim Vorbeispazieren tut man noch kurz ein Gebet machen, aber richtig ins Gebet gehen und den Vater um etwas bitten und ihm sagen, wie schmerzvoll es ist. Vor vier Wochen bin ich ins Gebet gegangen und habe dem Herrn gesagt, ich bin zu meinem Vater ins Gebet, ich sagte, Vater, ich verstehe es nicht, ich muss es auch nicht verstehen, ich habe tiefe Schmerz über einen Menschen, der keine Möglichkeit mehr hat, Jesus Christus aufzunehmen. Ich hatte Tränen in meinen Augen und ich betete und sagte, Vater, ich brauche deine Kraft, weil ich habe keine Kraft. Ich habe keine Kraft, um weiterzugehen ohne deine Kraft. Und er gibt die Kraft. Ich stehe heute vor Ihnen und ich bin immer noch hier, wegen seiner Kraft. Man hat nicht gelebt, wenn man nicht gebrochen wurde. Männer, die nie geweint haben, haben nie verstanden, was Gott alles fähig ist. Ich habe Jesus Christus nie näher gespürt, als in den letzten Wochen, als ich gemerkt habe, wie groß seine Gnade ist und wie sehr er einem hilft. Als Jeremia gesagt hatte, Vater, diese Bürde ist zu groß für mich, ich muss predigen, aber die Menschen hören nicht, warum bin ich nur geboren? Hat er zur gleichen Zeit gesagt, aber ich muss predigen, ich muss den Menschen das erklären und erzählen und sie warnen. Weil es war in ihm. Und Jeremia hat Glauben gehalten, bis er starb. Johannes 16, Vers 24 sagt, bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Jeder Mensch will Freude haben. Okay, wie wäre es, wenn sie Glauben wieder mehr praktizieren in ihrem Leben? Wie wäre es, wenn sie Gebet wieder mehr praktizieren in ihrem Leben? Jeden Tag. Nicht nur, wenn sie gerade Lust haben. Jeden Tag. In dieses Gebetszimmer zu gehen und zu beten und zu sagen, Vater, ich glaube deinen Fähigkeiten mehr als meinen Fähigkeiten. Lass uns kurz aufschlagen, Lukas 5, Vers 5. Lukas 5, Vers 5. Die Fähigkeiten von Gott sind so groß, sie sind unglaublich groß, aber das Vertrauen in ihn fehlt. Genau das ist der Grund, warum Glauben eine vergehende Tugend ist, weil man vertraut seinen Fähigkeiten viel mehr als irgendjemand anderem. Unsere Gemeinde hat vor 2 Monaten das Missionsversprechen aufgenommen. Wir tun 2 Projekte unterstützen in Indien und Kambodscha. Und jeder muss einen Schritt im Glauben machen. Jeder muss sagen, im Glauben gebe ich dem Herrn in die Mission Betrag Nummer XYZ. Und glaube, dass der Herr für mich sorgt, weil seine Fähigkeiten viel größer sind als meine. Aber es ist ein süßer Geruch für den Herrn. Er möchte es von mir, ich gebe ihm, was er möchte. Lukas 5, Vers 5. Da haben wir Petrus. Und Petrus war gerade als Fischer. Und er war ein guter Fischer. Er war ein sehr erfahrener Fischer. Er kannte sich aus. Er kam zurück, hatte nichts gefangen. Wir lesen in Vers 4. Und als er hatte aufgehört zu reden, sprach er zu Simon, fahre auf die Höhe und werfet eure Netze aus, dass er einen Zug tut. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Petrus hatte mehr vertraut auf die Fähigkeiten von Jesus Christus als auf seine eigenen. Auch wenn es nicht logisch war. Auch wenn es nicht wirklich das war, was er als erfahrener Fischer getan hätte. Sondern es war etwas, wo er sagte, du hast es gesagt und dein Wort ist höher als mein Wort, darum tue ich es. Wann war das letzte Mal, als sie in der Bibel gelesen haben, als sie gebetet haben und Christ Gott hat ihnen etwas gezeigt in seinem Wort, wo er von ihnen möchte und sie haben das nachgefolgt. Nicht nur einfach gehört und nachher auf die Seite getan und gesagt, ich tue es morgen. Jeder Ungläubige muss irgendwann zu dem Punkt kommen, wo er hört auf das, was Gott ihn ruft. Die Bibel sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird, zu zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ein Mensch muss hören und die Tür auftun und sagen, ich möchte Jesus Christus aufnehmen. Ich möchte tun, was Christus sagt. Heute Morgen. Heute Morgen, Christus ruft sie, egal wer hier hinten steht, und sagt, hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Und im Glauben die Tür auftun und sagen, jawohl, ich möchte das tun, was du sagst. Ich möchte mein Leben wieder neu dir widmen. Es gibt ein Lied, wir singen es gerne in unserer Gemeinde. Alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Schönes Lied, aber tut man es in seinem Herzen? Kann man nur machen, wenn man Glauben hat. Glauben, der größer ist als nur vor die Haustüre. Das Dritte, was ich sagen möchte, ist, man glaubt in die Verheißungen von Jesus Christus. Der Hauptmann sagte, mein Sohn oder mein Knecht würde gesund werden, wenn er nur ein Wort spricht. Der Hauptmann hatte keinen einzigen Zweifel, nicht einen Moment des Zweifels, dass die Verheißungen, die den Herrn gibt, auch eintreffen werden. Eine Verheißung, die er gibt. Kommen Sie jetzt kurz zu Lukas 24, Vers 49. Lukas 24, Vers 49. Lukas 24, Vers 49. Und Menschen warten nicht mehr und wollen hören dieses Wort oder diese Verheißung oder sie schauen. Vor einer Woche war Pfingsten, ja? Pfingstsonntag, Pfingstmontag und wir haben Pfingsten gefeiert. Nun, Pfingsten kommt aus Apostelgeschichte 2, wo der Heilige Geist auf die Apostel gefallen ist. Und auf diese Jünger, die Christen, die damals dort waren. Okay, und warum waren sie überhaupt in Jerusalem genau zu diesem Zeitpunkt? Weil, Lukas 24, Vers 49, da steht geschrieben, siehe, ich will auf euch senden die Verheißung meines Vaters, ihr aber solltet in der Stadt Jerusalem bleiben, bis dass ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Die Jünger haben einen Auftrag bekommen, sie haben eine Verheißung bekommen und sie mussten das tun, was er wollte. Und dann Glaube in seine Verheißung haben. Wissen Sie, dass viele Christen entweder dem Herrn hinterherlaufen oder dem Herrn vorausrennen? Aber niemals dort sind, wo Christus ist. Die Bibel sagt, aufsehen auf Christum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich habe einen Hund, einen Cocker Spaniel. Und ein Cocker Spaniel, das sind liebe Hunde, aber sie sind zur gleichen Zeit sehr blöd. Ein blöder Hund, jedes Mal, und ich nenne ihn manchmal so, weil ich sage, der hört nicht, was ich sage. Ich sage ihm Fuß. Ein Wort. Fuß. Was bedeutet, er soll auf mich schauen, nur auf mich, und genauso schnell laufen, wie ich laufe. Oder so langsam, wie ich laufe. Und wenn ich stehen bleibe, was soll er tun? Stehen bleiben. Und dieser Cocker Spaniel hat diese Art, dass er seine Nase in den Boden steckt, mit dem Schwanz nach oben, wie eine Antenne. Und ich sage Fuß, und er sagt, und dann nachher sage ich, Fuß, laut. Und dann schaut er mich an. So sind wir Christen manchmal. Wir sind so beschäftigt mit allerlei Dingen, die wichtiger sind als Christus. Wir haben unsere Nase irgendwo, wo sie nicht sein sollte. Und schauen nicht mehr auf Christus und auf seine Verheißungen. Und wenn Christus einen Segen bereit hat, sind wir nicht dort. Waren Sie schon mal, die Gemeinde hat einen riesen Segen erfahren und an diesem Sonntag wollten sie nicht gehen, weil sie dachten, ich bin heute müde. Sie waren nicht da. Sie haben den Segen nicht bekommen. Wenn jemand auf Christus schaut, ist er dort, wo Christus ist. Und das sicher in seinem Haus am Sonntagmorgen. Es gibt viele Christen, die sind unstabil. Sie springen von Gemeinde zu Gemeinde. Und das Erste ist, weil sie nie gelernt haben, zu vertrauen auf sein Wort. Und zweitens, weil sie nie gelernt haben, das zu vertrauen, was Christus gesagt hat. Wenn Christus sie in eine biblische Gemeinde gebracht hat, denken sie nicht, dass er einfach möchte, dass sie dort ihm dienen, wo sie jetzt gerade sind. Das ist der Wille des Herrn. So schwierig ist der Wille des Herrn nicht. Im Alten Testament hatten die Menschen oftmals nur Propheten, die ihnen sagten, tue das. Gottes Wort sagt, bleibt in Jerusalem. Nur das. Rundherum waren die Babylonier. Und er sagte, bleibt hier, geht nicht nach Ägypten. Und was taten sie? Sie gingen nach Ägypten und taten das Falsche. Und die Verheißung kam auch auf sie, sie wurden dort ruiniert. Oftmals von neuen geborenen Christen werden ruiniert. 4. Mose 14, Gott sagte dem Volk Israel, geht ins gelobte Land. Kennen Sie die Geschichte? Und er hatte 12 Kundschafter ausgesandt. Ja. 2 von diesen 12 sagten, Gott hat uns die Stadt gegeben. Und 10 sagten, es ist zu groß. Die Riesen sind da, wir können sie niemals besiegen, wir sind zu schwach. Christen sagen, wir sind zu schwach. Wenn Gott sagt, geh, wandelt mit Christus, geht. Ein anderes Lied, was wir singen gerne, und ich tue gerne diese Lieder, weil wir oftmals tun wir uns niemals wirklich Gedanken machen, was wir singen. Es gibt ein Lied, das heißt, vorwärts mit Jesus, wie schwer der Kampf auch sei. Vorwärts mit Jesus, er ist dir treu. Aber wir singen das, aber in unserem Herzen glauben wir es nicht. Aber das sind Lieder, das sind Menschen, die diese Lieder geschrieben haben, die geglaubt haben und darum haben sie diese Lieder geschrieben. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ein Mann, der gerade seine 3 Kinder verloren hatte, der sein ganzes Anwesen verloren hatte und er sagte, der Friede mit Gott ist größer als alles andere. Gehorsam fängt an, dass man glaubt und vertraut, dass die Person, die einem führt, einem richtig führt. Dort fängt Gehorsam an. Heute haben wir einen Mangel an Gehorsam, weil Menschen nicht mehr vertrauen, dass Christus sie richtig führt. Darum gehen sie wie mein Hund überall umher, wo er nicht sollte, und geht über die Straße und kommt dabei um. Schade. Diese Woche habe ich mit einem christlichen Geschäftsmann gesprochen und er sagte mir, dass er macht CDs, er tut so CD brennen und so Zeugs machen und er sagte mir, dass er nichts tut für den erotischen Markt. Und ich sagte, was preist denn Herr? Er sagte mir, weil es gäbe zwar Geld, aber ich tue es nicht, weil ich vertraue mehr auf Christus, es ist sein Geschäft. Und das ist richtig. Das ist, was heute mangelt. Leute, die vertrauen auf die Verheißungen des Herrn. Zurück zu Lukas 7. Ich bin fast fertig. Geben Sie mir 5 Minuten. 5 Minuten. Lukas 7. Lukas 7, Vers 3. Lukas 7, Vers 3. Das Letzte, was ich heute Morgen sagen möchte, nicht nur sollte man Glauben haben in sein Wort, nicht nur sollte man Glauben haben in seine Verheißungen, sondern man sollte auch Glauben haben in sein Vertrauen. In das Vertrauen in Jesus Christus. Lukas 7, Vers 3 steht geschrieben, da er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihm, dass er käme und seinen Knecht gesund machte. Und Vers 6, Jesus aber ging mit ihnen hin, da sie aber nun nicht ferne von dem Hause waren, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort. Dieser Hauptmann hatte Glauben in das Vertrauen in den Herrn. Er war kein Nervenbündel und dachte, hoffentlich, sagt er, hoffentlich kann Christus wirklich meinen Knecht heilen. Ich weiß nicht, ob er das kann. Sondern er sagte, ein Wort genügt. Er war ein Mann, der die Dinge vollkommen in Gottes Hände legte. Wenn Sie jemanden haben in Ihrem Leben, wo noch nicht bekehrt ist, es liegt an Ihnen, ihm es zu sagen. Aber es liegt nicht an Ihnen, dass er sich bekehrt. Das ist ein Mensch und Sie können ihn nur in Gottes Hand legen und immer wieder vor Gottes Thron bringen und sagen, bitte Vater, gib ihm nochmal eine Chance. Ich weiß, er hat dich abgelehnt, gib ihm nochmal eine Chance. Vater, sei gnädig, gib ihm noch eine Chance. Weil ich vertraue, dass du größer bist als ich. 2. Korinther 12, das ist meine letzte Stelle heute Morgen. 2. Korinther 12, Vers 8. 2. Korinther 12, Vers 8. Paulus war ein Mann, der hatte einen Pfahl oder ein Schmerz im Fleisch. Was es war, kann man spekulieren. Unwichtig, irgendetwas hat er, was nicht so einfach war. In 2. Korinther 12, Vers 8 steht, dafür ich dreimal zum Herrn gefleht habe, dass er von mir wiche. Diesen Schmerz. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügend. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich gutes Muts in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Wissen Sie, dass oftmals Gemeinden, die 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 Menschen, 1000 und mehr werden, keinen Glauben mehr haben und nur noch Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Menschen, die so viel Geld haben, dass sie nicht wissen, was sie mit dem tun sollen, vertrauen nur noch darauf. Die Bibel sagt, die Liebe zum Geld ist die Wurzel alles Übels. Sie sind vielleicht heute, sie sagen, wir sind schwach. Die Bibel sagt, sie sind stark. Wenn sie vertrauen in ihn, in die Möglichkeiten, die Christus gegeben hat. Alles in die Hände von ihm legen. Es gibt kaum einen erfolgreichen Christ in der Geschichte der Bibel oder der Gemeinde, der nicht seinen Glauben vollkommen ins Vertrauen in Christus gesetzt hatte. Keiner von diesen Menschen, die wir sagen, das sind doch wirklich Menschen, die man nachstreben kann, waren Menschen, die so unglaubliche Fähigkeiten hatten. Alles, was sie hatten, war, ich vertraue auf Christus und tue, was er sagt. Und das jeden Tag. Eigentlich ist es nicht schwierig, aber wir machen es schwierig. Gemeindeleben ist nicht schwierig. Schwierig wird es erst, wenn jemand anfängt, seine Nase irgendwo hinzustecken, wo er nicht sollte. Schwierig wird es erst dann, wenn gewisse Menschen nicht mehr auf Christus vertrauen und mehr auf sich selbst. Und jeder will sich profilieren und jeder will sagen, wie gut er ist. Man kann nur eins in Christus sein, wenn man Christus hochhält. Es gibt einen Trick für eine gute Ehe. Beide lieben Christus mehr als den anderen. Der Trick für eine gute Gemeinde ist, alle Menschen lieben Christus mehr als sich selbst und als andere. Wenn sie Christus lieben, lieben sie ihren Bruder. Wenn sie Christus lieben, lieben sie ihre Schwester mit all ihren Problemen. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Untugend. Ich glaube, Glauben ist eine Tugend, die vergehen ist, und wenn man keinen Glauben hat als Christus, ist es eigentlich Sünde. Es ist Sünde. Und man sollte Glauben haben. Jeder hier drinnen kennt die Geschichte, als die Jünger auf einem Boot mit dem Herrn Jesus Christus auf großer See waren. Als der Sturm kam, wurde ihr Glauben geprüft und sie vergaßen alles, was sie gelernt haben. Und was hatte Christus gesagt? O ihr Kleingläubigen, wisst ihr nicht? O ihr Kleingläubigen. Wir müssen wieder neu dem Herrn vertrauen. Wir müssen wieder neu alles zu ihm bringen. Seinem Wort vertrauen, hier zu prüfen, hier zurückzugehen, nicht zurück zu irgendwelchen Anleitungen. Ich habe Freunde, die kommen zu mir und sagen mir, das hat der Kommentar so und so gesagt und das sagt der und das sagt jener. Warum lassen wir uns wieder zurückgehen und lesen, was hier drin überhaupt steht? Was steht hier in dieser Bibel? Was steht für Sie geschrieben? Was haben Sie heute Morgen gelesen, wo Sie sagen müssen, da muss ich den Hebel ansetzen in meinem Leben? Paulus sagt am Ende seines Lebens, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Heute Morgen möchte ich Sie fragen, und zwar jeden, ich möchte jeden fragen hier drinnen, jeden Einzelnen. Wo steht Ihr Glaube in diesem Moment? In seinem Wort, in seinen Fähigkeiten, in seinen Verheißungen, im Vertrauen in den Herrn Jesus Christus. Wo steht Ihr Glaube heute Morgen? Möchten Sie jemand sein, der bis an sein Lebensende sein Glaube auf sein Wort, auf seine Fähigkeiten, auf seine Verheißungen und auf sein Vertrauen gesetzt hat? Nur wenn Sie das täglich anwenden in Ihrem Leben, in Ihren Situationen, können Sie wachsen und ein fruchtvoller Christ sein und viel Frucht bringen. Die Bibel sagt, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Nun, die Entscheidung ist bei Ihnen heute Morgen. Vielleicht müssen Sie heute Morgen sagen, ich habe ein bisschen Mangel gehabt in der letzten Zeit. Ich war erkaltet in meinem Herzen. Ich habe es nicht mehr so ernst genommen. Vielleicht müssen Sie sagen heute Morgen, es gibt Dinge in meinem Leben, die mir wichtiger geworden sind als meine Beziehung zu meinem Herrn. Vielleicht müssen Sie heute Morgen sagen, wenn ich Probleme habe, ist nicht mein erster Gedanke, ins Gebet zu gehen. Es ist vielleicht mein dritter oder vierter Gedanke. Vielleicht müssen Sie heute Morgen sagen, dass ich schon lange nicht mehr gedacht habe, was Christus alles fähig ist. Ich habe schon lange nicht mehr die Bibel gelesen und gesagt, Vater, zeig mir, was du alles fähig bist. Und Gott ist viel mehr fähig, als was wir denken können. Ich möchte kurz aufstehen fürs Gebet, ich möchte kurz beten und es an Pastor Jakob zurückgeben. Aber ich möchte kurz aufstehen im Gebet und einfach nochmal ganz klar. Menschen gehen in die Hölle, ohne eine Gemeinde, die hier ist, ohne Menschen, die Glauben halten. Gibt es keinen Weg für diese Menschen. Sie sind die Botschafter. Sie sind diese Gemeinde, die Gott möchte, ein Licht zu sein hier in dieser Gegend. Vater, ich möchte dich bitten von ganzem Herzen. Schenk, dass jeder hier etwas mitnehmen konnte. Vater, schenk, dass jeder das Glauben, so etwas Wichtiges. Vater, ich bin selber jemand, wo mehr Glauben braucht. In dein Wort, in deine Fähigkeiten, in deine Verheißungen und in das Vertrauen in dir. Vater, ich bitte dich von ganzem Herzen, Schenk, dass diese Gemeinde wachsen kann im Glauben, dass diese Gemeinde weiterhin ein Licht ist. Junge Leute, die hier heute sitzen, dass sie sich an diese Predigt vielleicht erinnern, wenn sie älter werden und die Stürme vom Leben sie umringt. Aber auch die Freuden im Leben, die wunderbaren Dinge, dass sie nicht dich vergessen, sondern den Glauben halten. Vater, ich bitte dich das von ganzem Herzen. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Amen.